Wenn wir frühkindlichem Stress ausgesetzt sind, dann haben wir lebenslang ein erhöhtes Risiko, immer sehr schnell in Stressbereitschaft zu sein, mehr Cortisol auszuschütten, mehr Adrenalin auszuschütten. Da haben wir dann auch noch einen sogenannten Gender-Effekt, also einen Effekt, den wir besonders eben bei jungen Mädchen bzw. jungen Frauen sehen, die da ein erhöhtes Risiko haben, dann auch mit einem kardiovaskulären Risiko zu reagieren.
Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen bei Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung. Lehnen Sie sich entspannt zurück und freuen Sie sich auf ein inspirierendes Gespräch über den Zusammenhang zwischen der Psyche und unserem Herz. Grob haben Sie ja bestimmt schon gehört, dass psychische Belastungen Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen können und umgekehrt aber ein Herzleiden auch die Psyche belastet. Doch die Wissenschaft, die ist hier schon viel weiter in dem konkreten Wissen, was genau in unserem Körper und Geist passieren und ja auch teils unterschiedlich bei Männern und Frauen. Und über solche aktuellen Erkenntnisse und auch praktische Konsequenzen spreche ich heute mit Privatdozentin Dr. Cora Stefanie Weber. Sie ist Chefärztin der Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Oberhavel-Kliniken in Hennigsdorf. Und sie ist ebenfalls Gastwissenschaftlerin der Charité in Berlin und Dozentin für Psychokardiologie bei der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Hallo Frau Dr. Weber, sehr schön, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich.
Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Vorneweg eine persönliche Frage an Sie. Wenn ich seelisch aus dem Gleichgewicht gerate, in solchen Momenten verhalte ich mich nämlich oft auch ganz automatisch ungesünder. Geht das denn nicht allen Menschen so?
Ja, das geht sicherlich allen Menschen so, aber in unterschiedlichen Ausprägungen. Wir sprechen ja heute über das kardiovaskuläre und das metabolische, also das Stoffwechselrisiko, was uns besonders für Herz-Kreislauf-Erkrankungen prädisponiert, also empfindlich macht. Und da gibt es eben so nach Persönlichkeit und bisherigem Lebensstil Unterschiede. Zum Beispiel der Raucher greift dann bei Stress mehr zur Zigarette und andere Menschen gehen vielleicht mehr in den Wald laufen.
Und es kommt ja auch noch dazu, dass also die Stressbelastung und die psychischen Erkrankungen direkte negative Effekte auf unsere Körperfunktionen haben.
Ganz genau.
Was können Sie denn da vor allem nennen, die besonders vorrangig sind?
Also das Wichtigste, was man sicherlich nennen kann, ist die Blutdruckerhöhung. Wir haben bei akutem Stress, egal ob der emotionaler oder sozialer oder auch körperlicher Herkunft, ist immer eine sogenannte Noradrenalin-Adrenalin-Stressreaktion. Das heißt, die Stresshormone steigen innerhalb von Bruchteilen von Sekunden im Körper an. Wir spüren das auch, wir sind sofort hellwach und sozusagen bereit, entweder zu kämpfen oder zu flüchten.
Und gerade in den letzten Jahren, Sie haben schon Stresshormone genannt, hat die Forschung ja viel herausbekommen, auch zu Entzündungsbotenstoffen, die dann das vorzeitige Altern unseres Herz-Kreislauf-Systems begünstigen. Wie ist denn hier der aktuelle Stand? Was sind da so besonders aktuelle Forschungsergebnisse?
Wir wissen, dass die Atherosklerose, also die Gefäßverkalkung oder die Ablagerung von schädlichen Stoffen in der Gefäßwand eben nicht nur so eine rein physikalische Angelegenheit ist, sondern dass es zu einem richtigen Umbau der Gefäßwand kommt mit Entzündungsprozessen, die über viele Jahre und oft Jahrzehnte gehen und die wir in den meisten Fällen erstmal so gar nicht bemerken, weil sie eben schleichend sind. Das sind so Entzündungsprozesse, wo Botenstoffe, sogenannte Interleukine, Entzündungsmediatoren, so ein bisschen am Gefäßbett knabbern, könnte man sagen. Und lange Zeit bleibt das nicht bemerkbar und kann sich dann eben, wenn noch andere Belastungsfaktoren wie Stress dazukommen, irgendwann in einer koronaren Herzerkrankung äußern.
Und welche Rolle spielt auch zum Beispiel das Cortisol? Das wird immer wieder erwähnt, dass das auch bei Stress deutlich erhöht ist und ungünstig sich auswirkt.
Ganz genau. Wir haben in erster Linie unser Feueralarm sozusagen. Das ist das Adrenalin und Noradrenalin, was eben sofort ansteigt, die sogenannten Katecholamine oder Akutstresshormone. Und ein paar Minuten später steigt dann auch das Cortisol im Körper an. Auch das ein lebenswichtiges Hormon, was aber eben gerade bei sozialem Stress, also wenn man in Beurteilungssituationen ist oder chronischem Arbeitsstress, langfristig in eine Dysbalance gerät und eben auch sehr schädigend sich auf das Gefäßsystem auswirkt und als Nebenwirkung zum Beispiel eben auch den hohen Blutdruck hat.
Also Sie haben Blutdruck genannt, aber ich habe auch immer mal wieder gehört, dass auch die Blutgerinnung beeinflusst wird. Ist das so? Durch den Stress?
Genau. Also wir haben verschiedene Auswirkungen von Stress im Körper, die praktisch auf unsere Vorfahren zurückgehen. Evolutionsbiologisch war es eben wichtig, zum Beispiel Verletzungen sofort zu stoppen. Und wenn man eben zum Beispiel in einem Kampf oder wenn man angegriffen wurde oder sich verletzt hat, hat der Körper sozusagen sofort reagiert und schickt Thrombozyten, also weiße Blutkörperchen, verstärkt in die Blutbahn, um eben so eine Verletzung zum Beispiel am Arm oder Bein sofort möglichst zu stoppen und den Blutverlust zu stoppen. Wenn wir jetzt heute in unserer modernen Zivilisationsgesellschaft sind, brauchen wir das nicht mehr. Wir haben aber immer noch die gleichen Stressreaktionsmechanismen. Das heißt, uns stockt sozusagen der Atem, das Herz schlägt schneller, der Blutdruck steigt und wir sitzen aber vielleicht gerade im Stau in Berlin oder in Frankfurt oder wo auch immer und hängen fest und kommen nicht weiter. Und das ist eben sehr schädlich für uns, weil wir diesen Stress nicht körperlich ausagieren können.
Und wo liegt denn die eigentliche Gefahr, dass wir eben diese akute Aktivierung nicht ausleben können, weil wir ja eigentlich gar keine akute Gefahr haben? Oder ist es eher auch so ein schleichender Prozess, der dann gefährlich wird?
Sowohl als auch. Wir haben eben auf der einen Seite diesen akuten Stress, wenn wir zum Beispiel eben im Stau stehen oder plötzlich ein Unfall vor uns sich abspielt und wir in einen Schockmoment kommen, dann kann es eben zu einem sehr schnellen Blutdruckanstieg kommen, der sogenannte Scherkräfte auf die Gefäßwände ausübt. Und dann kann es eben, wenn schon so eine Prädisposition, also Neigung, Arteriosklerose besteht, zu einem Herzinfarkt kommen. Die schleichenden Prozesse, die Sie ansprechen, die haben wir in den letzten 50 Jahren ungefähr immer mehr erforscht oder wissen immer mehr darüber. Und das sind eben diese schleichende Arrodierungen der Gefäßwand durch chronische Entzündungsprozesse. Und die sind natürlich besonders schädlich, weil sie eben häufig so lange nicht erkannt werden.
Und dann auch nicht mehr ohne weiteres rückgängig zu machen sind.
Genau.
Wenn es jetzt auch um eine Prädisposition geht, dann werden ja auch immer wieder unsere Gene ins Feld geführt. Was ist denn inzwischen zur genetisch bedingten Stressanfälligkeit bekannt? Ist das ein relevanter Faktor oder eher weniger?
Ja, das ist sehr interessant, weil es da Studien gibt an Tieren, besonders an Mäusen und an Ratten, weil man die eben sehr gut untersuchen kann und die eine hohe genetische Übereinstimmung oder eine hohe Ähnlichkeiten mit unseren Stressreaktionsmustern aufweisen. Und da haben verschiedene Arbeitsgruppen eben gezeigt, dass wenn Ratten frühkindlich, also oder in sehr frühem Alter Stress ausgesetzt werden, die Cortisolsysteme anspringen und das lebenslang bestehen bleibt und auch zu Beeinträchtigungen bis ins spätere Leben hineinführt. Also diese Tiere sind dann schreckhafter, sind immunologisch anfälliger, haben mehr Infektionen, haben sogar eine kürzere Lebensdauer und haben praktisch lebenslang diese erhöhte Bereitschaft, auf Stress zu reagieren. Mhm. Und man erklärt das über sogenannte epigenetische Mechanismen. Also der Stress wird sozusagen in einem, also Gene werden angeschaltet, abgeschaltet, es gibt Reparaturprozesse über Nacht. Und wenn wir frühkindlichem Stress ausgesetzt sind, das gilt also auch für uns Menschen, dann haben wir lebenslang ein erhöhtes Risiko, immer sehr schnell in Stressbereitschaft zu sein, mehr Cortisol auszuschütten, mehr Adrenalin auszuschütten. Und diese chronische, erhöhte Stressreagibilität, die prädisponiert eben auch zu einem höheren kardiovaskulären Risiko.
Das heißt, wenn Sie in Ihrer Arbeit dann auf die Suche gehen, woher das eigentlich herrührt, dass jemand so extrem vielleicht auf Stresssituationen reagiert, dann gucken Sie auch durchaus bis in die Kindheit zurück, weil da vielleicht die Erklärung liegt.
Ganz genau. Also wir wissen aus großen Studien aus den USA, aber auch weltweit, dass eben gerade so frühe kindliche Stresserfahrungen, frühe Trennungen, Gewalterfahrungen, aber auch Armut, kein Zugang zu ausreichend Lebensmitteln, zu gesunden Lebensmitteln, dass das prädisponiert und natürlich auch sowas wie frühe Gewalterfahrungen, die erhöhen das Risiko nachweislich. Und da haben wir dann auch noch einen sogenannten Gender-Effekt, also einen Effekt, den wir besonders eben bei jungen Mädchen bzw. jungen Frauen sehen, die da ein erhöhtes Risiko haben, dann auch mit einem kardiovaskulären Risiko zu reagieren.
Also das geht dann tatsächlich nicht nur einfach, dass man reagiert körperlich, sondern wirklich dann auch auf lange Sicht das Herzinfarktrisiko wirklich erhöht wird durch solchen frühkindlichen besonderen Stress.
Ja, wir haben Übereinstimmungen in der Neurobiologie wie auch so in der Stressbiologie, was das kardiovaskuläre Risiko angeht, aber auch was eben zu Depressionen oder auch Traumafolgestörungen disponiert, weil bei beiden oder bei allen diesen Erkrankungen diese Stressachsen schneller anspringen. Und das sehen wir auch im Gehirn an bestimmten Prozessen, dass zum Beispiel die Angstunterdrückung, die normalerweise so ein Lerneffekt vom Kindesalter hin zum Erwachsenen ist, dass die Schaden nimmt, wenn ich immer wieder frühen Stresserfahrungen ausgesetzt war. Und das bleibt sozusagen lebenslang bestehen, so ähnlich wie das Schmerzgedächtnis, kann man sagen.
Da hätte ich nämlich jetzt auch gedacht, kennt man ja von Schmerzen, dass wir da ein Schmerzgedächtnis ausbilden und dann eben auf erneute Schmerzreize dann auch schneller reagieren. Und tatsächlich so ein Stressgedächtnis, das gibt es dann auch bei häufiger Belastung.
Man könnte sagen, dass es diese Analogie auch beim Stress gibt, durch epigenetische Veränderungen, durch Veränderungen der Stressreaktivitätsachsen, also insbesondere eben des Cortisolsystems. Es kommt zu einer chronisch erhöhten Cortisol-Imbalance, Cortisolerhöhung, und es kommt dann auch zu einem Abstumpfen teilweise der Reaktionsmuster, so dass der Körper dann immer wieder mehr Cortisol noch nachschiebt, um ja vermeintlich eben auf diese Bedrohung zu reagieren.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de.
Und gibt es speziell an diesem Punkt, Sie hatten es ja schon mal kurz erwähnt, dass es da durchaus auch zwischen Männern und Frauen Unterschiede gibt. Gibt es an diesem Punkt tatsächlich etwas, wo man sagt, ja, das ist frauenspezifisch, oder neigen wir Frauen generell eher dazu, psychische Belastung anzuhäufen als Männer? Das wird uns ja gerne mal pauschal nachgesagt.
Ja, also da gibt es, muss man ein bisschen differenzieren. Also die Zahlen sagen ganz eindeutig, dass Frauen in einem höheren Prozentsatz Depressionen entwickeln, auch Angststörungen entwickeln, auch Traumafolgestörungen entwickeln. In den letzten Jahren hat man immer mehr von dem männlichen Gesicht der Depression gesprochen. Also Männer haben zum Beispiel eine höhere Suizidrate als Frauen. Männer neigen unter Depressionen mehr zu zum Beispiel riskantem Verhalten, schnellem Autofahren oder auch Drogen- und Alkoholkonsum als Frauen. Aber Frauen tauchen halt öfter in den Praxen auf, haben mehr Depressionen, haben auch höhere Missbrauchsraten und Gewalterfahrungen als, also nach Studien, als Männer, und haben eben in der Folge auch mehr Borderline-Störungen, Traumafolgestörungen, Angststörungen als Männer.
Und zeigt sich das auch irgendwie in unterschiedlichen körperlichen Reaktionen? Also dass bei den Hormonmustern bei Frauen vielleicht irgendwie das nochmal anders ist als bei Männern, was dann in Stresssituationen passiert?
Was man auf jeden Fall bezogen, wir sind ja sozusagen jetzt nochmal beim Herz, was man bei Frauen häufiger sieht, ist auch ein anderer Phänotyp oder ein anderes Gesicht des Infarktes. Frauen zeigen mehr mikrovaskuläre Dysfunktion, mehr Endotheldysfunktion, während bei Männern so der klassische Infarkt mit dem atherosklerotischen Plaque, also mit der Verstopfung, mit der Stenose, mit der Engstelle häufiger ist, so dass man also annimmt, dass gerade diese mikrovaskulären Dysfunktionen und diese Sonderformen des Infarktes, dass das doch auch mit einer erhöhten Stresssensibilität verbunden ist bei Frauen.
Und gibt es da auch ganz bestimmte bleiben wir beim Herzen, kardiologische Symptome, die sich dann auch eindeutig auf psychologische Mitursachen zurückführen lassen.
Das ist sicherlich noch ein Feld, was noch bei der weiteren Forschung bedarf. Was einem dazu natürlich immer einfällt, ist die sogenannte Takotsubo-Kardiomyopathie oder Stress-Kardiomyopathie oder das Broken Heart Syndrome, was auch immer wieder mal durch die Presse geht, wo man ja weiß, dass das eben tatsächlich 90% Frauen nach den Wechseljahren betrifft. Auch hier, also wenn Sie jetzt so auf Hormone, wenn wir über Hormone sprechen, wissen wir, dass Frauen durch die Östrogene bis zur Menopause einen gewissen Schutz haben, der dann danach wegfällt und Frauen dann eben ein höheres Risiko oder später dann genauso hohes Risiko haben wie Männer, einen Herzinfarkt zu erleiden. Und diese sogenannte Takotsubo-Kardiomyopathie, das ist deshalb so beeindruckend, weil es da eben zu einem Katecholamin- oder Noradrenalin-Exzess kommt und in einem Drittel der Fälle auch psychische Auslöser gefunden werden.
Der Besserwisser.
Viele Menschen spüren intuitiv, dass es eine Verbindung zwischen ihrer Psyche und ihrem Herzen gibt. Die Wissenschaft hat auch tatsächlich inzwischen belegt, dass diese Verbindung real ist. Über den Nervus vagus, unseren 10. Hirnnerv, werden nämlich Nervenimpulse zwischen Herz und Hirn direkt hin und her geleitet. Und zwar sowohl vom Gehirn ans Herz, wie auch vom Herz ans Hirn. Ein Schreck- oder Angstmoment führt zum Beispiel sofort zu einer Herzreaktion. Der Puls schießt in die Höhe. Frühe Stresserfahrungen können wiederum die Emotionsregulation im Gehirn nachhaltig beeinflussen. Neben den typischen negativen psychologischen Folgen kann dann auch das Herz-Kreislauf-System Schaden nehmen durch immer wiederkehrende starke Puls- und Blutdruckanstiege als Reaktion auf Stress. Das Herzinfarktrisiko steigt. Durch körperliche Bewegung, Achtsamkeits- und Meditationsübungen, Musik, Entspannungsübungen und soziale Kontakte können wir wiederum die Herz-Hirn-Achse positiv trainieren. Am besten täglich mit Übungen, die man gerne in den Alltag integriert, wie zum Beispiel einen abendlichen Spaziergang und kombiniert mit einer Entspannungsübung. Also das ist eine ganz extreme emotionale Situation, Verlust eines Partners, einer Partnerin.
Ein Unfall
reicht auch schon.
Genau, ja.
Und es ist ja dann umgekehrt auch schon, wenn eine Herzerkrankung vorliegt, da weiß man inzwischen ja auch, dass es Geschlechterunterschiede gibt, wie sich dann die Erkrankung auf die Psyche auswirkt. Was kennt man denn dazu jetzt inzwischen?
Ja, da weiß man eben auch, dass gerade bei jüngeren Frauen der Depressionsanteil deutlich höher bei Frauen ist als bei Männern. Also wirklich mehr als doppelt bis dreifach so hoch haben Frauen nach einem Myokardinfarkt eine Depression. Das heißt also, Frauen reagieren schon an der Stelle mehr mit psychischen Folgeschäden als Männer.
Und ich habe auch generell gelesen, dass das Erleben so einer schweren Herzerkrankung fast immer zu Todesängsten führt. Ist das wirklich so extrem ausgeprägt?
Gut, die Todesangst ist ja, wir sprechen ja beim Herzinfarkt vom sogenannten Vernichtungsschmerz, den die Patienten dann erleben. Also es ist ja tatsächlich eine existenzielle Gefährdung des Lebens. Wir haben durch die gute Versorgung gerade in Deutschland mit Herzkatheterlaboren, die ja zumindest in großen Städten inzwischen wirklich sehr gut erreichbar sind, ja die Prognose nach einem Herzinfarkt deutlich verbessert. Aber der Körper reagiert auf diesen Infarkt mit einer Todesangst und die ist ja in dem Fall auch sinnvoll, weil sie eben dazu führt, dass man dann einen Notarzt ruft und sich so schnell wie möglich in Behandlung begibt. Wenn das nicht der Fall ist, und die Schmerzen verleugnet werden oder dass also der Arzt nicht aufgesucht wird oder auch gerade bei älteren Menschen, die vielleicht auch allein leben, weiß man das, dass die dann sagen, ach, ich warte mal ab, ich gehe morgen zum Hausarzt und dann verschlechtert sich natürlich auch das Risiko, die Herzfunktion wieder gut herzustellen.
Und diese Ängste, bauen die sich dann auch vielleicht langsam manchmal erst auf? Also wenn der Herzinfarkt gar nicht so massiv war, sondern dann erst im Nachhinein vielleicht bewusst wird, da war was oder es hätte schief gehen können.
Also ja, das ist sogar sehr häufig der Fall, dass also nach dieser Akutsituation ja in der Regel dann erstmal eine Reha oder Anschlussheilbehandlung erfolgt, wo man dann eben versucht, den Lebensstil günstig zu verändern im Sinne von Bewegung und vielleicht aufhören zu rauchen oder sich gesünder zu ernähren und so weiter. Dann kommt man wieder nach Hause und dann setzt häufig erst der eigentliche Verarbeitungsprozess ein. Und dann kommen häufig die Ängste. Ich kann vielleicht von einem Patienten von mir berichten, der einen schweren Herzinfarkt erlitten hat, war erst so etwa 46 Jahre alt, ist zu Hause zusammengebrochen, hat einen schweren Hinterwandinfarkt gehabt, war dann in der Folge 10 Tage auf der Intensivstation, hatte noch eine Lungenentzündung zusätzlich, also eine komplizierte Behandlung. Und als er dann nach der Reha wieder zu Hause war, hat er jeden Tag um die gleiche Zeit Panikattacken bekommen und hat sehr häufig die Rettungsstelle aufgesucht, weil er immer wieder Angst hatte, es könnte etwas mit dem Herzen sein. Und hier war eben der Verarbeitungsprozess tatsächlich erst in der Folge. Und dann schloss sich eben eine psychosomatisch-psychotherapeutische Behandlung an. Und wir haben gemeinsam versucht, diese Ängste wieder in den Griff zu bekommen.
Immerhin gut, wenn das dann funktioniert, weil es gibt ja ganz erschreckende Zahlen, was aus so einer Angststörung oder einer Depression dann wiederum an negativen Folgen für das Herz und die Herzerkrankung resultieren kann.
Genau, also die Depression, wenn wir mal mit der Depression beginnen, ist ja damit verbunden, dass man eben eine Antriebsminderung hat, dass man sich schlecht motivieren kann. Also alles das, was in der Reha-Behandlung vermittelt werden soll. Also dass man sich täglich bewegt, dass man seinen Lebensstil verändert, dass man zu gesunder Ernährung greift. Das ist bei Depressiven häufig schwierig, weil einfach so eine Hoffnungslosigkeit, Freudlosigkeit und auch ein Motivationsloch vorliegt, sodass es schwierig ist, diese ganzen Veränderungen, die ja sehr anstrengend sind, wenn man also sein Leben, wenn man sich überlegt, also seinen Lebensstil umzustellen, das ist nicht so einfach. Und auch gerade so auf so etwas wie das Rauchen zu verzichten, fällt gerade depressiven Menschen sehr schwer, weil sie sagen, das Rauchen ist eben immer noch mal sowas, was ich mit Pause verbinde, mit Stressreduktion, mit Beruhigung. Es ist ja praktisch ein Entzug, den ich dann mache von dem Nikotin, was dann eben besonders schwer fällt, wenn ich sowieso gerade eine psychische Krise habe.
Genau, kann dann auch nochmal stressig sein. Aber am Ende, ja, kann das Sterblichkeitsrisiko bei einer nicht behandelten Depression dann nochmal um fast die Hälfte erhöht sein. Und auch bei etwa jedem, ja, bei 40% aller Patienten mit Herzpatienten oder mit Herzbeschwerden, dann findet man auch so einen typischen Konflikthintergrund. Und umgekehrt weiß man ja, Angst- und Panikstörungen, die können ja Herzrhythmusstörungen durchaus auslösen.
Genau. Bei Patienten muss man sagen, die schon eine Vorschädigung oder so eine Prädisposition haben, nicht beim Herzgesunden in der Regel, ne? Nach den Studien. Also wir haben Studien auch zum Beispiel zu sowas wie der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. 2006 war das, wo so eine Studie an Münchner Rettungsstellen durchgeführt wurde, wo man das eben zeigen konnte. Und die Risikopatienten, die eben während eines großen Fußball-Events einen Herzinfarkt oder solche Rhythmusstörung erleiden, das sind dann in der Regel Patienten, die schon eine Vorschädigung des Herzens haben.
Mhm. Gibt es denn Übungen oder Tipps, die Sie in so einer akuten Situation jemandem an die Hand geben können, wenn man merkt, da bahnt sich sowas wie eine Panikattacke an?
Mhm. Immer wichtig ist, sich sozusagen nicht zu vergraben, sondern aktiv so eine Situation anzugehen und aktiv zum Beispiel eine Ablenkungsstrategie zu probieren oder eben sich einen Menschen aufzusuchen, wenn man in einer Familie lebt oder wenn man eben alleine ist, dann vielleicht jemanden anzurufen, sich Hilfe zu suchen, sich abzulenken, aktive Strategien zu probieren, wenn es möglich ist, vielleicht an die frische Luft zu gehen, den Raum zu verlassen. Manchmal hilft es auch, ein bisschen was zu essen oder zu trinken. Und wenn das alles nicht reicht, dann sollte man sich eben schon auch in Psychotherapie bei einem Spezialisten begeben, der einem dann hilft, sogenannte Skills oder Techniken zu erlernen, wie man diese Panikattacken beherrschen kann.
Und wir haben jetzt zwar immer über die Patienten gesprochen, ich denke mir, Belastungen in solch einer Situation treffen auch die Angehörigen. Muss man die auch ein bisschen bei diesen Ängsten, Angststörungen mit in den Blick nehmen?
Absolut. Gerade die Partner, gerade wenn das so schon länger bestehende Partnerschaften sind oder auch sehr, also Ehepaare, die vielleicht schon seit 30, 40 Jahren zusammenleben und einer der Partner erleidet einen Herzinfarkt. Das ist ja immer ein sozusagen großes Ereignis, wo es dann um Verlustängste geht, aber dann eben auch um die gemeinsame Veränderung des Lebensalltages. Bei jüngeren Patienten ist es ja häufig so, dass dann die Arbeitsfähigkeit auch erstmal eine Zeit lang beeinträchtigt ist. Es sind große Ängste da. Der Lebensstil sollte gemeinsam verändert werden. Es ist immer gut, Paare dann auch gemeinsam zu behandeln.
Mhm. Auch hier wieder vielleicht ein Blick auf die Geschlechter. Nehmen sich Frauen die Krankheit ihres Partners oder auch ihrer Partnerin häufiger zu Herzen oder anders zu Herzen? Oder kann man das auch nicht so pauschal sagen?
Ja, da gibt es ja so verschiedene Paardynamiken. Die sogenannte Überfürsorglichkeit, also gerade wenn man jetzt den klassischen Herzinfarkt beim männlichen Patienten sich anschaut und Männer vielleicht eher dazu neigen, so ein bisschen verleugnender zu reagieren und zu sagen, ja, mein Herz ist ja jetzt repariert, ich habe jetzt einen Stent eingesetzt bekommen, ich nehme jetzt Blutdrucktabletten und ich nehme vielleicht einen Cholesterinsenker und jetzt kann ich ja eigentlich so weitermachen wie vorher. Dann sind es häufig die Frauen, die dann versuchen, diesen Lebensstil zu verändern oder dann auch sehr besorgt sind. Und wichtig ist hier, dass dann eben die Eigenmotivation des Patienten selber auch gestärkt wird und angegangen wird und da nicht so eine Widerstandsreaktion kommt. Deswegen ist es hier besonders mit Fingerspitzengefühl wichtig, beide Partner dann auch anzusprechen.
Damit das, was eigentlich gut gemeint ist, nachher, wie ich sage, nicht in eine Blockadehaltung dann mündet.
Genau.
Immer mal wieder fällt auch der Begriff Herzangstneurose im Kontext mit Herzerkrankungen. Was versteht man denn darunter?
Das ist ein Begriff, den wir tatsächlich auch immer noch wieder mal hören, der aber eigentlich aus unserem Vokabular, zumindest was so die modernen ICD-10-Klassifikationen angeht, gestrichen wurde, schon seit über 20 Jahren.
ICD-10, das ist für Ärzte der Katalog, wo alle Krankheiten mit Ziffern aufgeschlüsselt.
Die internationale Klassifikation der Erkrankungen, wo eben jede Erkrankung verschlüsselt wird mit so einem Code. Und die Neurose, das ist ja ein Begriff, der von Sigmund Freud stammt. Das impliziert so ein psychodynamisches Verständnis von einem unbewussten Konflikt, der da irgendwie rührt. Und wir haben aber tatsächlich Patienten auch nach wie vor in Behandlung. Das sind relativ junge Männer häufig oder so mittleren Alters, unter 40, die psychosoziale Konflikte tatsächlich in eine Herzangst umwandeln oder die darin einmündet, die sich also den eigentlichen Konflikten, die wir als Psychotherapeuten vielleicht sehen, nicht stellen können und stattdessen Angst um ihr Herz haben und tatsächlich auch immer wieder Schmerzen im Brustbereich angeben, mit Ausstrahlung in den linken Arm, mit Luftnot, auch häufig mit Blutdruckerhöhungen, die richtig in einem Stress sind und wo dann häufig verschiedene kardiologische Untersuchungen durchgeführt werden, Stress-Echokardiografien, bis hin zum Herz-CT und immer wieder Blutuntersuchungen auf Troponin. Und wenn dann so wiederholt ein Ausschluss erfolgt ist, dann kommt eben die Empfehlung, sich beim Psychosomatiker vorzustellen oder bei uns in der Klinik eben auch haben wir eine gute Kooperation zwischen Kardiologie und Psychosomatik. Und dann versuchen wir, die darunterliegenden Faktoren zu entschlüsseln. Und das ist häufig ein längerer Prozess. Und häufig sind es auch Patienten, die schon mal irgendwas am Herz hatten. Zum Beispiel ein junger Mann, den wir
behandelt haben. Also der Kontext muss gar nicht jetzt aktuell da sein. Also es war mal was am Herzen, aber jetzt fokussiert man quasi seine psychischen Probleme auf den Körper.
Genau.
Und ja, also einbilden hört sich immer gemein an.
Nein, das ist aber, genau. Einbilden ist es eben auch nicht. Das ist mir ganz wichtig, das auch wirklich zu vermitteln. Es ist ja tatsächlich, wir haben ja zum Beispiel auch sowas wie eine vasospastische Angina pectoris. Also es kommt zu Spasmen, also zu kleinen Kontraktionen, zu Verkrampfungen in der Koronarmuskulatur oder im Gefäßbett, in der Muskulatur, vielleicht auch am Muskel oder wir haben viel sogenannte vegetative Prozesse, die da stattfinden, die wir ja gar nicht mit unseren Methoden immer messen können. Was wir häufig sehen im Klinikalltag ist, dass der Blutdruck dann doch sehr stark erhöht ist, bis 170, 180 zu 110, was bei einem Patienten, der normalerweise keine erhöhten Blutdruckwerte hat und keinen bekannten arteriellen Hypertonus. Und deswegen ist es ganz wichtig zu sagen, es ist nie eingebildet, sondern diese Schmerzen sind da und wir können sie vielleicht in dem Moment nicht darstellen. Aber es gibt ja diesen neueren Begriff der endothelialen Dysfunktion, wo es zu Durchblutungsstörungen kommt, funktioneller Natur. Also es kommt zu Engstellungen oder zu Kontraktionsprozessen, die wir eben mit unseren herkömmlichen Messmethoden nicht erkennen in dem Moment.
Mhm.
Wir sprechen von sogenannten Affektkorrelaten oder Stresskorrelaten.
Ja, und, ein ganz komplexes System zwischen unserer Psyche und den Reaktionen unseres Körpers. Also, es muss nicht organisch ein Defekt zu finden sein und trotzdem ist etwas da.
Genau, und wir können das manchmal darstellen, zum Beispiel diese vasospastische Angina pectoris, wo es so zum Zusammenziehen der kleinen Gefäße kommt, unter Stressinduktion durch Dobutamin zum Beispiel bei einer Herzuntersuchung, wo dann so ein Kontrastmittel oder ein Mittel gespritzt wird, was das Herz dann unter Stress bringt. Mhm. Aber auch das ist nicht immer darstellbar.
Ganz wichtig wäre natürlich jetzt zu sagen, aus diesem geballten, auch sehr komplexen Wissen, welche therapeutischen Konsequenzen lassen sich denn daraus ziehen oder ableiten, dass Herz und Psyche so eng verzahnt sind? Vielleicht können Sie hier die 3 oder 5 wichtigsten Punkte mal aufzählen.
Also das Erste, was ich gerne vermitteln möchte, ist, dass man den Patienten wirklich immer ernst nimmt. Der Patient einmal kardiologisch durchuntersucht wird und zur Not auch nochmal und nochmal und nochmal, weil wir den Patienten erstmal ernst nehmen müssen und ihn nicht wegschicken sollten. Der Patient sollte bei möglichst einem Arzt bleiben, um nicht kein Doktorhopping machen, sondern wirklich möglichst bei seinem Hausarzt oder Internisten bleiben. Wenn schon mal ein körperlicher Faktor gefunden wurde, wie sowas wie Bluthochdruck, sollte der auf jeden Fall gut eingestellt werden. Also man sollte nicht gleich bei einem Patienten versuchen, mit psychischen Methoden wie Atemübungen den Blutdruck zu senken, sondern der sollte wirklich ein Medikament bekommen. Es gibt inzwischen sehr gut verträgliche, moderne Medikamente, die auch keine oder wenig Nebenwirkungen machen. Also man sollte den Blutdruck senken und man sollte dann eben versuchen, gemeinsam mit dem Patient eine Lebensstiländerung zu schaffen. Was ich sehr empfehle, ist sowas wie spazieren gehen, an die frische Luft gehen, draußen sich bewegen. Auch jetzt gerade in der Winterzeit, jetzt hier ist es gerade schon dunkel draußen, aber man sollte versuchen, jeden Tag, möglichst natürlich in der Mittagszeit, aber zur Not auch abends nochmal einen Spaziergang zu machen, tief durchzuatmen. Und bestenfalls dann, wenn man wieder zu Hause ist, auch noch eine Entspannungsübung anzuschließen.
Mhm. Gibt es ja ganz viele auch Atemübungen. Was ist denn da etwas, wo Sie sagen, das kann jeder irgendwie mal so in seinen Alltag einbauen? Ich meine, Ängste wegatmen ist, kann man nicht so ohne weiteres, aber doch vielleicht dazu beitragen, dass man so eine gewisse Entspanntheit erreicht.
Genau, da gibt es ja diese Übungen, wo man sich so vorstellt, man hat ein Quadrat vor sich, man atmet praktisch mit dem erhobenen Finger ein, hält den Atem einen Moment, atmet dann wieder aus, macht eine kleine Pause und fängt wieder von vorne an. Das ist so eine ganz kleine Quadratübung, die einem helfen kann, in einen ruhigeren Atemrhythmus zu kommen. Und wir wissen, dass ruhiges Atmen und insbesondere das Ausatmen automatisch den Puls senkt. Und wenn wir den Puls schon so ein bisschen senken, tief durchatmen, ausatmen, vielleicht noch ein bisschen Musik dazu anmachen, dann können wir vielleicht ein bisschen mehr in den Entspannungsmodus kommen.
Mhm. Vieles braucht ja dann aber auch doch auch professionelle Unterstützung. Und Sie haben ein paar Punkte auch schon aufgezählt. Wird das wirklich überall auch schon so umgesetzt oder haben wir dann vielleicht sogar noch Versorgungslücken?
Auf jeden Fall haben wir Versorgungslücken. Also in einer Stadt, ich bin jetzt in Berlin, in einer Stadt wie Berlin gibt es sogenannte psychokardiologische Netzwerke. Da kann man sich an verschiedene Kliniken wenden, an deren Ambulanzen. Es gibt auch einen Herzwegweiser, den kann man im Internet aufsuchen. Da findet man dann niedergelassene Psychotherapeuten oder Ärzte. Wir machen inzwischen über die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie seit über 10, bald schon 15 Jahren Kurse für psychokardiologische Grundversorgung. Die hat Professor Hermann Ling ins Leben gerufen und werden sehr erfolgreich in verschiedenen Städten in Deutschland fortgesetzt. Also in Leipzig gibt es so eine Ambulanz. In Heidelberg, in Homburg-Saar, in Köln, in verschiedenen Städten. Und da kann man sich also informieren. Auf jeden Fall gibt es natürlich in ländlichen Bereichen Versorgungslücken, wo ja sowieso auch die Psychotherapeutendichte viel geringer ist. Aber man kann zum Beispiel auch übers Internet eben manchmal vielleicht erstmal einen Telefonkontakt herstellen oder auch einen Online-Kontakt und sollte da auf keinen Fall aufgeben und auf der Suche bleiben.
Hm. Wie wäre denn der optimale Verlauf? Also sollte vielleicht jeder Herzpatient sofort mit der Diagnosestellung dann auch zumindest mal eine psychologische Unterstützung angeboten bekommen?
Das würde ich.
Oder wann wäre der richtige Zeitpunkt?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also idealerweise sollte das so sein wie in der Onkologie, also in der Krebsmedizin, wo inzwischen ja die Psycho-Onkologen in jede Klinik dazugehören, also onkologische Krebszentren werden zertifiziert. Und das würde ich mir auch wünschen für die Kardiologie, für die Herzmedizin, dass eine psychologische zumindest mal Diagnostik oder ein Screening, und das muss ja gar kein großes Gespräch sein, da gibt es inzwischen auch so Fragebögen, die haben zum Teil nur noch 2 oder 4 Fragen und dann kann man so ein bisschen screenen, liegt da eine psychische Belastung vor, dass der Patient zumindest mal so einen Kurzkontakt hatte und auch die Kardiologen mehr sensibilisiert werden, dass es da mehr Kooperation gibt und dass psychische Erkrankungen oder Störungen, die ja ganz normal sind nach so einem Infarkt zum Beispiel, weil das ist ja eine lebensbedrohliche Erkrankung, dass die nicht mehr tabuisiert werden.
Hm. Vielleicht könnte man dadurch den ein oder anderen Reinfarkt dann doch auch vermeiden.
Da bin ich mir ganz sicher, weil die Zahlen ganz eindeutig zeigen, dass bei einer Depression oder einer Angststörung das Risiko erneut ein kardiales Ereignis zu erleiden signifikant erhöht ist.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Weber, für die interessanten Details zu Herz und Psyche.
Sehr gerne.
Ja, und auch danke an Sie, liebe ZuhörerInnen, fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Mehr Informationen zum Thema Psychokardiologie und zur kardiologischen Reha, die finden Sie im Servicebereich der Deutschen Herzstiftung auf unserer Website. Und dort gibt es auch Adressen, psychokardiologisch geschulte ExpertInnen. Ich sage Tschüss für heute. Kommen Sie entspannt durch den Tag. Und wenn Ihnen diese Folge geholfen hat, empfehlen Sie uns auch gerne weiter.